Der größte Unterschied, den ich eigentlich zu sonstigen Forschern habe, dass ich translational denke. Also vom Anfang an schon überlege, lässt sich das in die Praxis der Medizin integrieren? Ist es überhaupt benötigt? Hat es einen Wert? Lässt sich anwenden? Und die nächste Frage ist, wie ist das Nutzen-zu-Risiko-Verhältnis? Primum non nocere.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.
Folge 83, Teil 1. Pionier der Kardiologie. Von Herzschrittmachern und dem Traum vom eigenen Klinikum. Mit Professor Dr. Eckhard Alt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Lebensretter. Heute aus dem Isar-Klinikum in München, direkt hier. Denn es gibt Menschen, deren Lebensläufe so dicht sind, dass man unweigerlich sich fragt, wie passt das alles in ein Leben? Unser heutiger Gast, Professor Eckhard Alt, pendelt seit Jahren zwischen Deutschland und den USA, forscht an Stammzellentherapien in Houston, hat viele, viele medizinische bahnbrechende Dinge entwickelt und mitentwickelt, Defibrillatoren, Herzschrittmacher und vieles andere mehr, hunderte Patente angemeldet und hier in München ein großes Klinikum aufgebaut, das Isar-Klinikum, wo wir uns heute sehen. Dazu kommen viele andere Dinge, Interessen an Musik, an großen Familie und vielen Freizeitaktivitäten. Wir wollen uns der Frage stellen, was machen Sie konkret und was für eine Persönlichkeit steckt dahinter, um dies alles zusammenzubringen. Herzlich willkommen, Herr Professor Eckhard Alt.
Ja, das sind viele Fragen und danke für die freundliche Belobigung vorneweg schon. Ja, das Isar-Klinikum ist eigentlich ein Produkt, das in meiner lebenslangen Neugierde begründet ist. Ich meine, neben vielen Patenten, Innovationen in der Medizin war für mich auch immer das Ziel, die praktische Medizin so zu gestalten, dass sie nicht nur höchste medizinische, technische Ansprüche hat und optimale Leistungen erbringt, sondern auch einen gewissen Respekt vor den Patienten. Und das war eigentlich meine Erfahrung in der Universität, dass in der deutschen Medizin auch heute noch so eine gewisse militärische Hierarchie herrscht. Das ist mir insbesondere bewusst geworden, nachdem ich in den USA jetzt seit über 20 Jahren auch ärztlich tätig bin, nicht nur forschungsmäßig, dass der Umgang und der Ton untereinander etwas anders ist als bei uns.
Nämlich wie?
In Deutschland wird Kritik oftmals dazu benutzt, dem anderen aufzuzeigen, wo seine Limitationen liegen, dass er eigentlich Dinge nicht richtig macht. Und das geht bis zu persönlicher Beleidigung. In den USA kannst du eigentlich alles kritisieren und du musst auch kritisieren, aber es muss konstruktiv sein. Und diese Maßnahme der konstruktiven Kritik hatte ich in Deutschland verpasst oder vermisst. Und das war einer der Gründe, warum ich nach USA gegangen bin. Nicht nur der Neid, die Missgunst, die hier bei uns so eine der treibenden Verhaltensnormen ist, sondern auch diese falsch angewendete Kritik, die oftmals nicht konstruktiv ist. Und ich glaube, das ist mir gelungen, hier am Isar-Klinikum in jetzt bald 20 Jahren einen Geist der konstruktiven Kritik und des Miteinanders zu etablieren. Und wenn ich irgendwo bin, und wir haben ja mehr als 100.000 Patienten der Stadt schon behandelt, kennt eigentlich jeder, entweder das Isar-Klinikum selbst oder indirekt durch Verwandte oder andere Nachbarn oder Menschen, die hier behandelt wurden. Und da ist unisono immer der erste Kommentar, ihr habt ja so einen guten Ton. Der Umgangston bei euch ist freundlich. Man hat gar keine Angst wie in einer anderen Klinik. Es riecht auch nicht wie eine Klinik.
Das stimmt.
Und das ist einfach ein Geheimnis, glaube ich, auch des Erfolgs bei uns. Wir haben ja eigentlich keinen Hospitalismus. Das war das Zweite, wo ich darauf achten wollte. Die Patienten nicht zu schädigen. Das ist ein Thema Lebensretter, sagen sie. Ja, aber Lebensretter kann man auch vorbeugend sein, indem man verhindert, dass ich im Klinikum ein Hospitalismus bildet.
Was meinen Sie damit genau, mit dem Hospitalismus?
Hospitalismus heißt, dass das Haus mit Keimen infiziert ist, die multiresistent sind. Woher stammt es? Zum einen kann der Patient von externen diese multiresistenten Keime, vor allem die MRSA, multiresistente Staphylokokken, mitbringen, weil er lange dauernde eine Antibiotikatherapie hatte, die dann praktisch die Überlebensfähigen Keime aussortieren, die nicht durch die Antibiotika anspringen und die hinterher multiresistent sind, die ein großes Problem. Und zum Zweiten kann man die auch selbst züchten, weil auf jeder Intensivstation haben sie ja Patienten, die eine Darmoperation hatten. Und der Darm ist ja primär nicht steril. Und wenn ich den aufschneide und zusammennähe, habe ich ja ein nicht steriles Umfeld. Das heißt, ich muss diese Patienten mit Antibiotika behandeln. Und die treffen ja 90%, 95%, 99% der Keime. Aber wenn das länger dauert, sortieren sie eine Zahl von Keimen aus, die gegen diese Antibiotika resistent sind. Und wenn die sich dann in der Klinik, in den Ducts, in den Klimaanlagen verbreiten, blasen sie selbst in den OP rein, durch die Filter, durch die HEPA-Filter geht es auch durch, diese multiresistenten Keime und vor allem auf der Intensivstation. Es gibt ja genügend Beispiele, wo Menschen in anderen Kliniken mit der einfachen Gallenblasenoperation ein bisschen Komplikationen hatten, kommen auf die Intensivstation, liegen in einem Doppelzimmer mit einem, der eine Sepsis hat und in kurzer Zeit haben sie selbst auch diesen multiresistenten Keim und versterben daran, obwohl eigentlich eine Gallenblasenoperation kein schwerwiegender Eingriff im Leben ist.
Nun müssen wir Ihren Kollegen zugutehalten, Herr Professor Alt, dass in anderen Kliniken natürlich auch die Gefahr, glaube ich, bewusst ist, um die Gefahr von multiresistenten Keimen und die Infektionsmöglichkeit. Was machen Sie anders, um hier besser Vorsorge zu treffen oder mehr auf der Hut zu sein?
Völlig richtig. Die Vorsorge ist das Entscheidende. Wir testen die Patienten, die von einem Altenheim kommen, die lange Zeit mit Antibiotika behandelt wurden, die aus dem Ausland kommen, mit einem mRSA-Gentest, der innerhalb von 2 Stunden anzeigt, ob der Patient infiziert ist. Das heißt, wir müssen also keinen Abstrich machen und die Zellen züchten, sondern wir wissen schon bei der Aufnahme, ob der Patient eventuell ein Multiresistenter ist. Und damit haben wir das verhindert. Wenn es ein Notfall ist, dann wird er isoliert, kommt ein Zimmer, das wirklich mit Vorsicht versehen wird und auch vom Personal entsprechend instruiert sind. Das ist das eine. Und zum Zweiten auf der Intensivstation haben wir natürlich auch die entsprechende Vorsorge, dass keine multiresistenten Keime von Patienten, die länger dauernde Antibiotikatherapie erhalten, über die Station verbreitet werden und sich dadurch dann festsetzen. Und ich glaube, die Ergebnisse von uns zeigen schon, dass wir in Mortalität und Morbidität mehrere Stufen unter dem vergleichbaren Eingriffsspektrum anderer Kliniken liegen. Das ist was, wo der Patient normalerweise nicht darüber informiert wird, aber das ist eines der großen Probleme heute, wo ich glaube, da müsste eine Reform auch dahingehend ausgerichtet sein auf diese Punkte.
Jetzt kommen wir einmal zurück zu Ihren Anfängen. Sie haben studiert in Heidelberg in Graz und in Rhode Island, also an der Ostküste der USA, schon damals den USA sehr verbunden. Ihre Ausbildung dann an der TU München absolviert und kam früh zur Kardiologie. Was hat Sie dahin gebracht?
Wie vieles im Leben der Zufall. Meine erste Stelle, die hatte ich in der Herzchirurgie, einfach weil ich in einer Tennismannschaft gespielt hatte und einer meiner Kollegen sagte, die Herzchirurgie in München sucht neue Assistenten, die ziehen jetzt vom alten Klinikum in das neue Großhadern. Und da haben sie 10 Stellen und du sollst dich als erster Mal da bewerben. Dann habe ich das gemacht und aufgrund meiner Tennis-Eigenschaften diese Stelle erhalten dann. Und nach 2 Jahren hat mich dann mal der Chef der Kardiologie angerufen, ob ich nicht eine Stelle wollte. Zu dem Zeitpunkt kannte ich ihn eigentlich gar nicht und war am Telefon etwas nicht sehr freundlich, weil ich in OP musste und da ruft er an und sagt, Blömer hier. Und ich sage, ja, warum dreht sich's? Und dann sagt er wieder Blömer hier, und dann sage ich schon recht, aber ich habe jetzt keine Zeit, wollen Sie mich mal später anrufen. Und dann bin ich in OP und habe den anderen erzählt, da ist einer da, der Blömer hier sagte, ja, und er sagte noch, ob ich eine Stelle bei ihm wollte. Dann habe ich den anderen das erzählt, er sagte, das spinnst du völlig. 500 Leute suchen eine Stelle bei dem Mann und der ruft dich an und du sagst, du hast keine Zeit für ihn. So. Trotzdem, die Stelle habe ich gekriegt. Das heißt, da hatte ich dann von der Herzchirurgie, bin ich in die Kardiologie gewechselt. Ich hatte schon damals das Gefühl, dass natürlich die individuelle, minimalinvasive Therapie irgendwann mal einen Fortschritt machen. Und das war auch das, was mein Leben begleitet hat. Ich habe dann sehr viele Schrittmacher operiert, habe viele neue Dinge entwickelt auf dem Gebiet, habe dann die interventionelle Kardiologie mit begleitet, diese ganzen Stent-Operationen. Wir hatten die erste Studie gemacht zur Behandlung des Herzinfarkts und gezeigt, dass eigentlich durch die Intervention beim Infarkt, das Öffnen des verschlossenen Gefäßes, die Ergebnisse wesentlich besser waren als damals durch Lysetherapie, dass man den Thrombus auflöst, der sich erst allmählich auflöst. Dann haben wir die ersten Gehversuche mit den Stents gemacht. Das sind Gefäßstützen, die man implantiert, um das Gefäß offen zu halten und die Massen in die Wand des Gefäßes reinzudrücken. Und da haben wir unsere Erfahrung gemacht. Auf diese Art habe ich eigentlich den multiflexiblen Stent mitentwickelt, der heutzutage noch in vielen Designs verwandt wird, den Katheter zum raschen Austausch der Drähte und so verschiedene Sachen, die alle aus der Praxis kamen. Aber nach vielen Jahren, und es hat sich gerade überschnitten mit der Zeit, wo wir das ISA Klinikum gegründet hatten, hatte ich dann einen Ruf nach USA angenommen, um vermehrt Forschung zu machen. Und dieses zweite Kapitel meines Lebens hat jetzt nicht nur...
Aber Moment, da müssen wir noch einmal bitte dran bleiben, denn das ist natürlich spannend. Das erzählen Sie natürlich, weil es Sie schon seit Jahrzehnten begleitet, aber das sind ja drei eigentlich ganz spannende Entwicklungen. Zum einen, als Sie Herzchirurg oder in der Herzchirurgie gearbeitet haben, zu Beginn, bevor Sie sich dann auf die Kardiologie konzentriert haben, waren Herzchirurgen ja die ultimativen Ärzte. Also das waren ja Stars, sowas wie Rockstars der 80er, 90er, heute IT-Helden. Christian Barnard natürlich, kennt vielleicht heute noch jeder. Also das war die höchste Kunst der Medizin. Und es klingt fast so, und ich glaube, wenn man die Entwicklung verfolgt, ist, dass dann dieses Wissen stärker noch von der Kardiologie, von Kardiologen eben weitergeführt wurde, durch die invasive Medizin vielleicht sogar noch einen mindestens ebenso hohen, vielleicht sogar höheren Stellenwert bekommen hat. War das so?
Ja, sicher. Ich meine, die Möglichkeiten heutzutage, minimal invasiv dem Patienten zu helfen, sind schon fantastisch. Ja. Man kann Herzkranzgefäße erweitern, man kann diese Stents implantieren, um sie offen zu halten. Man kann auch in der Herzchirurgie relativ minimal invasiv am schlagenden Herzen operieren, sodass die Herz-Lungen-Maschine nicht mehr gebraucht wird, die ja gewisse Vorteile hat, aber auch große Nachteile. Bei längerer Operationsdauer werden durch diese Pumpen, diese Rollerpumpen, die Blutplättchen aktiviert. Und sie fangen an mit einer normalen Zahl von Blutplättchen beim Patienten. Und am Ende der Operation haben wir noch 50.000 statt 250.000. Und die Frage ist natürlich, wo sind diese Plättchen hingekommen? Die können zum Teil im Filter hängen bleiben, aber das Blut wird ja recycelt. Also das heißt, das abgesaugte Blut wird wieder in den Kreislauf zurückgeführt, sodass eigentlich kein Verlust der Blutplättchen ist. Nein, durch die Pumpe werden diese Blutplättchen aktiviert und klumpen sich zusammen. Und das gleiche Phänomen haben wir jetzt bei Covid, dass die Durchblutung in allen Organen im kapillären Bereich eingeschränkt ist. Also durch diese Impfungen und durch den modulierten Spike, der ja künstlich reinmoduliert wurde, bewusst, um das Virus aggressiv und bösartig zu machen, werden auch die Blutplättchen aktiviert. Und das war das große Problem, woran die Patienten verstorben sind, dass die Durchblutung in allen Organen eingeschränkt wird, weil sich diese zusammengeballten Blutplättchen dann in den Kapillaren wie in einem Sieb, wenn Sie Nudeln in der Suppe, Sieb geben mit Löchern, das verstopft durch diese Nudeln. Und so ähnlich sind die Blutplättchen, die dann die Kapillare durchbluten, hemmen, nicht nur in der Lunge, deswegen die Blutgase schlecht werden, sondern im Gehirn und im Herz. Und für mich ist das eine Sache, die wir irgendwann mal aufarbeiten müssen. Nämlich, es war bekannt, dass die Patienten durch Biopsien, die ich schon im Januar 2020 hatte, an einer diffusen myokardialen Ischämie verstorben sind. Die zeigen, dass in den Kapillaren überall diese Blutplättchen die Durchblutung gehemmt hatten. Und für mich ist das große Problem, dass in Deutschland sogar Biopsien verboten wurden, wo man das gesehen hätte. Und man hätte das gezielt bekämpfen können. Weil der große Durchbruch in der Behandlung des Herzinfarkts war jetzt nicht nur die Eröffnung des verschlossenen Blutgefäßes und die Implantation einer Gefäßstütze, eines Stents, um dieses Gefäß offen zu halten, sondern es war auch die Bekämpfung dieser Aktivierung der Blutplättchen. Die hat genauso einen Beitrag dazu geleistet, um die Mortalität zu senken. Und wir hatten im Rechts der ISA damals eigentlich die wesentlichen zwei Arbeiten gemacht. Zum einen zu zeigen, dass die Wiedereröffnung der Gefäße durch Stent-Implantation die Mortalität gesenkt haben und das Myokard auch großteils erhalten hatten, je nachdem, wie lange es dauert hatte, dass das Gefäß verschlossen war. Aber der zweite Faktor war diese Hemmung der Blutplättchen, die genauso beigetragen haben, um die Mortalität zu senken. Und das ist das, was ich vermisse bei der Lebensrettung in diesem ganzen, Covid-19-Schema der Masken, der Impfungen, der Wegsperrung der Patienten, im Einfluss ins private Leben, soziale Leben.
Ja, das war massiv.
Und die ganzen finanziellen Konsequenzen, unter denen wir ja jetzt im Gesundheitssystem immer noch leiden.
Das war sicher massiv und neben den nicht erfolgenden Aufklärungen all der Themen, die Sie beschrieben haben, fehlt mir zumindest auch noch die medizinische Aufklärung, weil nur so können ja krude Theorien weiter wuchern und wir kommen nicht zum Kern eigentlich dessen, was Sie ja auch beschrieben haben in Ihrer Darstellung gerade eben. Aber vielleicht noch einmal zurück zu Ihrem sehr beeindruckenden Werdegang. Sie sind also aufgrund der Tennisfreundschaft, Bekanntschaft, sicherlich auch Ihres Könnens, machen Sie den Wechsel zur Kardiologie. Sie entwickeln den Stent mit. Vielleicht müssen wir das nochmal deutlich machen. Sie haben diesen Stent, der ja wirklich bahnbrechend war in der Operationsfeld bei Herzinfarkten oder vorbeugenden Herzinfarkten auch, mitentwickelt. Und entsprechend dann auch patentiert, glaube ich, oder? Wie Sie auch viele andere Patente angemeldet haben und zum Durchbruch gebracht haben.
Ja, das haben Sie recht. Ich hatte sogar eine eigene Firma gegründet, um innovative Stents herzustellen. Einer der Dinge in meinem Leben ist, ich versuche immer, den Sachen auf den Grund zu gehen und so pathophysiologisch eigentlich die Ursachen schon im analogen Vergleich rauszufinden. Also wir hatten ja sehr viel Stents implantiert, die damals aus 416L, einem hochlegierten Edelstahl waren.
Vielleicht, Herr Professor Alt, für all diejenigen, es hören uns ja viele zu, die medizinisch vorgeprägt sind. Es gibt sicherlich noch einige, die Erklärung bedürfen. Ein Stent muss man sich vorstellen wie ein kleines Röhrchen, was im Grunde in die implantiert wird, der hineingebracht wird, um Verstopfungen dauerhaft aufzulösen und vor allen Dingen um Verengungen dauerhaft eben wie ein Röhrchen, ein Rohr eben durch dieses Rohr eben nicht weiter möglich zu machen. So kann man sich das laienhaft vielleicht erklären, richtig?
Ja gut, dieses Röhrchen wird natürlich erst geschnitten, damit ich da ein Geflecht habe. Ja? Und dieser Stent, den kann ich dann auf einen Ballon aufbringen. Und man nennt es krimpen und draufwickeln. Der Ballon hat so 1 Millimeter Durchmesser. Das heißt, damit kann ich es ins verengte Blutgefäß einführen. Und dann wird der Ballon aufgeblasen auf eine bestimmte Größe, einen bestimmten Druck. Und die Größe des Ballons passe ich der Größe des Blutgefäßes an, wie es dann hinterher ausschauen soll, wenn der Stent implantiert wird. Und durch das netzartige Gebilde werden dann die einzelnen Streben auseinandergedrückt und quetschen sich in die Wand rein und halten als Gerüst sozusagen, als Scaffold, diese Stelle offen. Zum Teil gibt es eine Restenose. Das heißt, an dieser Stelle bildet sich wiederum eine Engstelle, eine Narbe, die das Gefäß eng macht. Und für mich war die Frage, warum passiert es jetzt nicht gleich, sondern meistens nach 3 bis 6 Monaten diese sogenannte Restenose. Weil die Entzündungsreaktion, der mechanische Impuls auf das Gefäß ist ja zu dem Zeitpunkt der Implantation da. Und da war für uns die Frage, was ist der Zeitfaktor, dass es so lange dauert, bis sich die Restenose bildet? Weil wenn ich einen Spreisel irgendwo habe, da eitert der raus gleich oder in der Haut. Das sind alles Phänomene, die im Zusammenhang mit der Implantation des Stents sind. Und da war die Frage, was ist der Langzeiteffekt? Und wir gingen her und hatten dann diese Metallstents, die ja aus nicht rostendem Material sind, bei Schweinen implantiert und hatten dann 3 Monate gewartet und hatten danach die Herzkranzgefäße in diesem Teil rausgenommen. Und hat in der Radiochemie der Universität dann nachgewiesen, dass da Rost war. Und dann haben wir diese Oberfläche untersucht und haben festgestellt, dass durch das Schneiden des Stents mit dem Laser, das ist ein Schmelzvorgang, also die Laserenergie schneidet aus dem festen Röhrchen diese Struktur raus, diese einzelnen netzartigen Gebilde, diese Streben. Und dass an der Oberfläche des Materials homogene Mischung, die eigentlich das Nichtrosten ausmacht, durch das Schmelzen und Wiedererstarrung verändert wird, weil jedes Material, das da drin ist, Eisen, Chrom, Molybden, Nickel und so weiter, die das stabilisieren sollen, hat einen anderen Schmelzpunkt und einen anderen Wiedererstellungspunkt und dadurch wird Eisen an der Oberfläche ungeschützt freigesetzt und das rostet. Und das hatten wir damals identifiziert als die Ursache der Restenose und hatten dann ein Material entwickelt, das nicht rostend ist und das einen hohen Schmelzpunkt hat, das völlig inert ist, das eine Schmelztemperatur über 2000 Grad hat.
Und was für ein Material ist das?
Das heißt Niobzirconium, das ist ein Material, das in der Reaktorbau für heißes Wasser oder für heiße Temperaturen bis zu 2000 Grad eingesetzt wird, weil der Schmelzpunkt halt ja sehr hoch ist. Die Kunst war damals zu schneiden mit dem Laser und musste einen speziellen Slab-Laser entwickeln, der eine ganz hohe Flanke hat und ganz kurz gegütet geschaltet ist, um dieses Material auch zum Schmelzen zu bringen. Dann war es hinterher, musste man das reinigen und dann haben wir noch die Oberfläche verändert, damit sie keine Entzündungsreaktion verursacht und hatten diese Stents bei Patienten dann in einer ersten klinischen Studie eingesetzt und gezeigt, dass kein einziges Gefäß sich mehr verengt hatte.
Wo sehen Sie bei sich, das ist ja schon beeindruckend, wenn man das nur hört, aber wo sehen Sie bei sich den Impuls, den vielleicht die Prägung, die all das, was Sie gerade uns beschrieben haben, quasi entwickelt? Ist das etwas, wo Sie sagen, ich will den Dingen immer auf den Grund gehen, aber Sie brauchen ja auch eine gewisse Vorbildung, die haben Sie sich erarbeitet, das ist klar, aber einen gewissen Pioniergeist, den Sie haben müssen, um das tatsächlich alles so hinzubekommen, wie Sie es eindrucksvoll unter Beweis stellen. Sehen Sie, wenn Sie sich selbst einmal von außen betrachten, wo liegt das drin begründet?
Ich glaube, es ist einfach diese wissenschaftliche Neugier und auch die Möglichkeit, Wissen anderer Disziplinen zu integrieren. Man muss nicht alles selbst machen. Ich hatte in meinem Leben immer Physiker, Elektroingenieure, Computeringenieure, Chemiker, Biologen in meinen Labors arbeiten gehabt. Und ich muss halt die Grundlagen verstehen, aber selbst muss ich das nicht unbedingt machen. In der Stent-Firma zum Beispiel hat einer meiner Doktoranden zusammen diese Laser entwickelt, diesen Slab-Laser, mit einer anderen Firma, wo wir damals waren. Der Chemiker hat dann die Bespatterung mitentwickelt, die Oberflächen. Und es ist halt einfach die Neugierde und das Ziel, Medizin im Sinne einer optimalen Patientenversorgung weiterzuentwickeln. Es ist eigentlich nicht der Streben nach Geld oder Reichtum oder Ruhm. Natürlich braucht man das auch. Aber es ist einfach diese Triebfeder, Innovation anzuwenden. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied, den ich eigentlich zu sonstigen Forschern habe, dass ich translational denke. Also vom Anfang an schon überlege, lässt sich das in die Praxis der Medizin integrieren? Ist es überhaupt benötigt? Hat es einen Wert? Lässt sich es anwenden? Und die nächste Frage ist, wie ist das Nutzen-zu-Risiko-Verhältnis? Primum non nocere. Das war zum Beispiel der Titel einer Publikation, die ich mal in der Neuen Passauer Presse zu Covid geschrieben hatte. Ganz am Anfang. Und habe gesagt, alles, was wir in der Medizin tun, muss immer unter dem Aspekt sein, Nutzen zu Risiken. Wenn ich so Patienten hatte, früher die Fragen, die ich ja immer, ja, Herr Doktor, ist es gefährlich, was wir machen? Und meine Antwort war immer, das ist relativ. Das ist, wenn Sie mich fragen, ist es gefährlich, über die Straße zu gehen, ist die Antwort nicht die gleiche. Ob Sie über eine Landstraße gehen, wo Sie rechts und links sehen, wo kein Verkehr ist, sage ich, das ist ungefährlich. Sie sehen, ob ein Auto kommt. Oder ob Sie mich fragen, kann ich über eine Autobahn gehen, die sechsspurig ist im Berufsverkehr? Das ist Risiko größeres. Und so ähnlich ist es in der Medizin auch. Man muss da halt so eine Fuzzy Logic entwickeln, auch für den Patienten, die integrativ die einzelnen Persönlichkeitsmerkmale, nicht nur medizinisch, sondern auch von den Erwartungen des Patienten, von der Umgebung und von allen Faktoren, die ich einbeziehen kann in so eine Risikoanalyse. Man macht es unbewusst. Und das ist der große Vorteil auch einer langen Karriere, wo man viele Patienten gesehen hat, dass man das integrativ verarbeitet. Und ich habe viele früher Menschen ausgebildet, die heutzutage ja in führenden Positionen sind, die Medizin machen, und habe immer denen beigebracht, keine Schlimmbesserung. Und das Ziel muss sein, die optimale Therapie für den Patienten, für den individuellen Patienten zu finden, die sich an Nutzen, Risiken orientiert. Und ich muss keine riskanten Sachen machen, wo ich nicht überzeugt bin, dass der Patient davon profitiert. Natürlich, wenn jemand verblutet, muss ich sofort was machen, da ist das Risiko 100%. Das muss ich hemmen, auch wenn die Maßnahme gewisse Risiken selbst hat. Also das ist immer ein relatives.
Innovativ waren Sie auch sehr stark bei der Entwicklung oder Weiterentwicklung von Herzschrittmachern. Was genau haben Sie dort vorangebracht?
Die Herzschrittmacher, als ich angefangen hatte, in späten 80er Jahren, waren ja so, dass sie das Leben erhalten hatten, dass die Frequenz so war, dass der Patient nicht umgefallen ist, aber dass sie ihre Frequenz, also ihre Feuerrate oder die Herzfrequenz nicht unter Belastung adaptiert hatten. Ja, wenn der Patient seinen eigenen Puls hochging, dann war es gut, aber wenn er abhängig war vom Schrittmacher, dann ging der halt Tag und Nacht mit 70 oder 60 und das war's dann. Wenn er die Treppe hochging, und da war natürlich die Herzleistung vermindert. Und deswegen war eigentlich so mein erster Ansatz, die frequenzadaptiven Schrittmacher so zu gestalten, dass sich die Herzfrequenz unter Belastung ändert. Die ersten Ansätze waren, verschiedene Parameter herzunehmen. Das eine war die Bluttemperatur. Da haben wir auch viele Untersuchungen gemacht. Man schwitzt ja, wenn man sich stärker anstrengt, weil das Blut halt die Wärme aus den Muskeln abführt, wie in einem Körper, und das geht durchs Herz. Da hat man einen Thermistor reingebaut und das war sehr erfolgreich eigentlich. Allerdings gab es ein paar technische Probleme von der Firma, die es realisiert hat, die dann dazu geführt haben, dass das von der FDA eingestellt wurde. Aber war an sich ein gutes Prinzip. Wir hatten da die zirkadianen Schwankungen, die so langsam gehen. Morgens ist es kälter im Körper und nachmittags ist es wärmer, so ein halbes Grad, alles integriert. Und das nächste war dann, dass wir die Atmung gemessen hatten mit Impedanz. Dadurch, dass im Brustkorb sich natürlich durch die Bewegung auch die Verhältnisse des Widerstands ändern. Das hatten wir auch integriert. Aber das System Small Smart Simple ist eigentlich ein Akzelerometer, den ich damals zufällig immer kennengelernt hatte. Ich wusste gar nicht, was das ist. Das sind so piezoelektrische Kristalle wie im Feuerzeug. Also wenn Sie drücken am Feuerzeug, entsteht ein kleiner Funke, der das Gas anzündet. Und diese piezoelektrischen Kristalle können mechanische Kräfte in elektrische Signale umsetzen. Und kennengelernt hatte ich das, wie so vieles, zufällig an einem Wochenende am Tegernsee. Da war die Freundin meiner damaligen Frau, die hatten da die Eltern ein Haus und der Vater war bei Bilstein, der CEO, und hatte mir erzählt, dass sie zurzeit vor Porsche ein neues Suspension, also eine neue Stoßdämpfer entwickeln, die adaptiv sind an die Bewegung, und da ist ein Sensor drin. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass es sowas gibt, dass also piezoelektrische Kristalle die Bewegung und die mechanischen Kräfte in elektrische Signale umsetzen. Und dann habe ich gesagt, ja, das können wir doch auch für einen Schrittmacher vielleicht mal hernehmen, um zu schauen, ob der Patient sich bewegt. Und ich hatte damals Beziehungen zur Forschungs- und Entwicklungsabteilung von BMW. Und die waren so nett und großzügig, mir so einen Block zu Verfügung zu stellen mit allen Verstärkern. Und das war so ein Aluminiumblock, den haben wir dann beim Doktoranden hier hingeklebt und haben gesagt, Markus, jetzt läufst du mal. Dann war der auf dem Laufband mit verschiedenen Geschwindigkeiten, verschiedenen Steigungen. Dann haben wir hinterher sogar Treppensteigen gemacht, die Signale aufgezeichnet, Radfahren hinter unserem Auto hinterher mit dem Kabel verbunden und hat diese ganzen Signale dann analysiert, welche Nutz- und welche Störsignale können wir rausfiltern, um damit eine Korrelation zur Herzfrequenz herzustellen. Und dann hatte die technische Abteilung im Rechts der ISA hatten mit uns dann kleine Anlagen gebaut, wo wir diese Signale umsetzen konnten und externe Patienten stimulieren. Und die ersten Patienten waren einverstanden, dass wir gesagt haben, ob sie mitmachen bei der Messung der Sauerstoffaufnahme unter ihrem derzeitigen Schrittmacher oder wenn wir sie schneller stimulieren, dass wir zeigen, welchen Effekt diese Frequenzerhöhung hat und hatten das dann bewiesen, dass natürlich ein großer Zuwachs an Lebensqualität ist. Und dann haben wir die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen und eine Firma in Texas, in der Medics, die mich damals als Berater engagiert hatte, hat es dann umgesetzt und hatte dann hinterher das der ganzen Industrie lizenziert, zuerst über Patentprozesse, weil die anderen diese Patente verletzt hatten, die sie gemacht hatten. Und inzwischen ist es das System, das weltweit in jedem Implantat, ob das DeFi oder Schrittmacher ist, angewandt wird.
Also dank des Wochenendes am Tegernsee und entsprechend auch der Forschungsabteilungen, müssen wir jetzt sagen, von Porsche und von BMW, die das System entwickelt haben, der Impulsübertragung. Und ihrer Erkenntnis, muss man ja auch sagen, dass sich das auch übertragen lässt, möglicherweise auf die alte Form der Herzschrittmacher, die dadurch eine ganz neue Dynamik begonnen hat und sicherlich eben der Schrittmacher auch noch ganz anders und viel positiv entsprechend eingesetzt werden können und sich anpasst an die jeweiligen Gegebenheiten.
Na gut, ich hatte das Glück, dass der damalige Entwicklungsleiter von Intermedics, diese Firma, mit mir zusammen eigentlich die ganze Generation von diesen Schrittmachern bestimmt hat, weil wir die ersten waren, die praktisch diese Signale in einen Chip integrieren konnten und letztendlich dieser kleine Akzelerometer ist ein Bauteil auf der Platine. Deswegen ist es Smart, Smart, Simple. Ich kann mich erinnern, die ersten Kongresse, die ich gemacht hatte hier in München zu Rate Adaptive Pacing, also angepasst frequenzadaptiven Stimulation. Also wir hatten das damals in Rechts der ISA in den Hörsälen gemacht und die Industrie sagt, ja, brauchen wir weiter einen Kongress, brauchen wir eigentlich nicht, wer interessiert sich dafür. Am Ende waren 1400 Leute da, nachdem ich die erste Firma gewonnen hatte, die das machte. Und ich hatte auch keine direkte Industrie, also von der Schrittmacherindustrie als Sponsoren, sondern ich hatte es mit BMW gemacht. Wir hatten dann uns den Pavillon zur Verfügung gestellt und am Wochenende waren wir beim Racetrack außen am Speichersee. Es waren 1400 Leute da, weil ich konnte es auch kostengünstig machen. Die Hörsäle waren kostenlos und meine Mitarbeiter und Doktoranden haben da viel gemacht in den ganzen Hörsälen und es war ein durchschlagender Erfolg. Viele hatten dann gesagt, ja gut, wer braucht denn sowas? Und ich habe gesagt, das kannst du anstellen und abstellen, diese Frequenzadaptoren, die kannst du schärfer machen, du kannst die obere Grenzfrequenz hochregeln, die Steilheit des Anstiegs und so weiter, lässt sich ja alles nicht invasiv programmieren. Und wir hatten damals eigentlich den kleinsten Schrittmacher entwickelt, der heutzutage noch Goldstandard ist, mit 22, 23 Gramm und inzwischen sind die Geräte nicht wesentlich kleiner geworden. Ja, und ich habe gesagt, small, smart, simple, wenn es nicht schadet und nicht mehr kostet, wesentlich, wenn man es kosteneffektiv machen kann, wird es jedes Gerät beinhalten, weil da kann ich es anstellen und abstellen durch nicht-invasive Programmierung. Und ich hatte zusammen mit dem Forschungsleiter damals, mit dem ich heutzutage noch befreundet bin, in Houston, diese ganze Generation entwickelt und die Rest der Industrie hat vieles davon kopiert und übernommen.
Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Professor Eckhard Alt. Wir machen hier einen kurzen Break, aber in der nächsten Folge geht es direkt weiter. Dann sprechen wir mit Professor Alt über ein Gebiet, das als die Medizin der Zukunft gilt, die Stammzelltherapie. Er forscht dazu intensiv in den USA und erklärt uns, welche unglaublichen Chancen darin liegen, aber auch, warum unser Gesundheitssystem dringend neue Prioritäten setzen muss. Bis dahin.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.